Cool. Bräuchte man so einen Teleprompter, so wie die Leute im Fernsehen angeblich haben, wo dann irgendwie genau das da durchläuft, was sie sagen sollen. Die muss man nicht aufstellen. Ekelig. Und dumm doof muss ich mir merken. Das ist auch ein geiles Wort. Das ist bestimmt mal... Ich krieg's hin. Ich arbeite schon lange dran. Aber mir fällt bestimmt irgendwann mal auch eine Verwendung ein für dumm doof. Ja, guten Abend. Ich wollte irgendwas total Wichtiges, Bedeutungsschweres sagen und ich habe es total vergessen. Voll ärgerlich. Nee, ich hatte irgendwie so einen guten Einstieg in die Predigt und der ist weg. Verdammt, egal. Er muss es irgendwie anders machen. Ja, ich wollte gerne über einen Bibelvers predigen. Boah, super originell. Es geht gar nicht. Wird das eigentlich alles mit aufgenommen, was ich hier gerade so sage? Okay. Ja gut, also ich habe seit ein paar Tagen, liegt mir so ein Bibelvers quer im Magen und der muss einfach mal raus, sonst besteht ernsthafte Verletzungsgefahr. Zwar ist es einer, wirklich auch nur ein einziger aus dem Epheserbrief und der wird trotzdem wahrscheinlich reichen, um da die ganze Predigt mit zu füllen. Kommt aus dem Epheser 1 und das ganze Kapitel Epheser 1 ist, wenn ich das richtig verstehe, ein einziges Gebet. Das kann man wahrscheinlich so oder so verstehen, ist so ein bisschen schwierig. Also es ist einer dieser typischen paulinischen Bandwurmsätze, der kriegt das dahin, bei 1 Vers 1 anzufangen und bei 2 Vers 13 aufzuhören, ohne Punkt und Komma. Manche freundlichen Bibelübersetzer haben das dann anders gemacht und haben da noch ein paar Punkte eingeführt, dass man das besser lesen kann. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass er so in einem durchgeschrieben hat. Und das ganze Epheser 1 ist eigentlich ein einziges Gebet. Und ich mag das Gebet voll gerne. Also es ist manchmal ein bisschen schwierig, ihm zu folgen, weil es halt irgendwie so ein bisschen durcheinander geht und Paulus scheinbar auch recht begeistert dabei war, für diese Gemeinde zu beten. Aber es ist halt nochmal so ein richtig tiefer Einblick da rein, wie Paulus eigentlich gebetet hat. Und das ist auch nicht nur in Epheser 1, sondern nachher in Epheser 3 ist, wenn ich mich recht erinnere, gleich das nächste Gebet von ihm. Also er scheint seine Briefe auch durchaus in einer Gebetshaltung geschrieben zu haben und nicht so, wie wir das heute vielleicht machen würden, die Briefe richtig planen, vorher so eine Mindmap machen und ordentlich strukturieren, was wir alles da reinschreiben wollen. Also ich würde das zumindest so machen. Und dann hat man nachher nichts vergessen, sondern Paulus irgendwie so drauf losgebetet, zwischendurch vielleicht noch ein bisschen in Sprachen geplappert und dann ist ihm noch was Neues eingefallen und ist auch noch dazu geschrieben. Und so kommt er immer so ein bisschen von Hölzken auf Stöcksken. Und mir ist das mal aufgefallen, wenn du im Neuen Testament mal guckst, wie die Leute gebetet haben, also wie Jesus gebetet hat, wie die Jünger gebetet haben, als sie mit Jesus unterwegs waren, wie die erste Kirche in Jerusalem gebetet haben oder wie dann die Leute, die die Briefe geschrieben, gebetet haben, dann finde ich, sieht das total anders aus, als wir heute beten. Das war mir früher, also über Jahre war mir das nicht so richtig bewusst und irgendwann ist mir das so aufgefallen und ich habe mal alle Stellen nachgeschlagen, wo über Gebet die Rede ist im Neuen Testament. Und die beten scheinbar für völlig andere Sachen, als wir heute beten und sie haben auch ganz anders dafür gebetet. Wir beten heute zum Beispiel für gutes Wetter. Es ist ein Remscheider Gebet, das sehr sinnvoll ist bei uns, weil es oft schlechtes Wetter ist. Aber Jesus hat dem Sturm geboten. Oder wir beten dafür, Gott, mach doch, dass XY sich endlich bekehrt und dass er dich kennenlernt. An und für sich ein gutes Gebet, was glaube ich hundertprozentig auch im Willen Gottes ist. Aber in Apostelgeschichte klingt das irgendwie immer ganz anders. Da heißt es immer, Herr, tu uns eine Tür des Wortes auf, deutsch ausgedrückt, und gib uns eine Gelegenheit, dass wir dein Wort bringen können. Und es war nicht irgendwie so, dass Gott das machen sollte, sondern es war einfach, Herr, gib uns eine Gelegenheit, dann machen wir das, wir reden mit dem darüber und dann glauben wir, dass es passieren wird. Das heißt also irgendwie vom Neuen Testament her hat man eigentlich mit viel mehr Autorität gebetet. Es war wenig Unklarheit darüber, was der Wille Gottes ist, sondern man wusste einfach, wie das, wofür wir beten, das ist der Wille Gottes, sonst hätte man wahrscheinlich auch gar nicht dafür gebetet. Und entsprechend ist man dann auch mit Schmackes da dran gegangen und hat keine halbherzigen, lauen Gebete gesprochen, sondern es war ganz einfach in Jesu Namen, das soll jetzt passieren, das will ich haben. Und Herr, gib uns doch eine Gelegenheit, weil man es auch verstanden hatte, dass das Reich Gottes immer etwas mit Menschen zu tun hat, dass es nicht so ist, dass Gott alleine von sich aus sein Reich baut und wir sitzen einfach nur dabei und schauen zu, sondern dass wir etwas damit zu tun haben, dass Gottes Reich gebaut wird. Und es gibt diesen einen Vers eben im Epheser 1, das ist Epheser 1, Vers 17, wo ich finde, dass beides irgendwie total gut in einem Vers drin ist. Und ich glaube, deswegen ist mir der die ganze Zeit im Verstand rumgegeistert und ich möchte jetzt darüber predigen. Und da sagt Paulus Folgendes. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Mehr nicht, nur das. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Seit ich da vor ein paar Monaten mal drüber gestolpert bin, bete ich das total oft für Leute, wenn ich Gelegenheit habe, jemanden zu beten. Segnen ist das so eines meiner Standardgebete eigentlich. Gott, gib ihm doch den Geist von Weisheit und Offenbarung. Oder gib ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung. Andere Bibelübersetzungen sagen der Erkenntnis und Offenbarung, aber das Erkenntnis und Weisheit, aber dass halt immer diese beiden Sachen da sind. Mach doch irgendwie, dass derjenige, für den ich jetzt bete, ganz neu Erkenntnis kriegt, aber nicht nur Erkenntnis, sondern dass er oder sie auch Weisheit bekommt. Und Erkenntnis ist eigentlich, dass du etwas von Gott verstanden hast. Und das war früher, war das so mein Hauptgebet. Es ist eigentlich bis heute noch eines meiner Hauptgebete. Seit ich mich bekehrt habe vor 15 Jahren, irgendwie ist es mein größter Wunsch eigentlich, ich will Jesus kennenlernen. Und deswegen habe ich immer dafür gebetet, Gott, wie gib mir doch Erkenntnis, wie zeig mir doch irgendetwas in deinem Wort, mach mir doch etwas klar, das ich noch nicht verstanden habe, zeig mir doch, wie du drauf bist, zeig mir doch, wer Jesus ist, zeig mir, was Jesus für mich gemacht hat oder zeig mir, wer ich in Jesus bin, zeig mir irgendwie, was sich geändert hat durch meine Wiedergeburt, was heißt das denn, dass ich neues Leben habe? Und es ist mir immer total wichtig, ich will es einfach erkennen, ich will kapieren, was Gott für mich gemacht hat. Und ich glaube, dass es im Grunde zwei Sachen gibt, die total wichtig sind für das Leben als Christ. Und ich glaube tatsächlich, dass es die beiden wichtigsten Sachen sind. Das ist immer ein bisschen schwierig, so mit Superlativen irgendwie mal zu sagen, das ist das Wichtigste oder jenes ist das Wichtigste. Aber nach reiflichem Überlegen, also jetzt auch wirklich ein paar Wochen, nicht bloß irgendwie ein paar Minuten, glaube ich mir, dass die beiden wichtigsten Sachen, die du verstehen musst, ist erstens, wer ist Gott und ist zweitens, wer bist du in ihm? Wenn die beiden Sachen sitzen, wenn du weißt, wer dein Vater im Himmel ist und was Jesus in dir gemacht hat und wer du jetzt bist durch die Beziehung zu diesem Gott, ey, wenn das beides sitzt, dann muss wirklich etwas passieren. Das kann dich nicht kalt lassen, das muss irgendwie etwas mit dem Leben machen. Und wenn diese beiden Sachen nicht stimmen, dann wirst du feststellen, dass du immer wieder dahin zurückkommst. Dass du vielleicht Phasen hast, wo du nicht mehr weißt, ob Gott dich liebt. Oder dass du Phasen hast, wo dein altes Leben wieder zurückkommt und du die gleichen Anfechtungen gehabt wieder kriegst, die du vielleicht noch aus deiner Zeit vor deiner Bekehrung kennst. Also dass irgendwie diese Sachen wiederkommen und du einfach merkst, dass deine Fundamente in diesem Bereich noch nicht gut genug gebaut sind und dass Gott es wieder mit dir wiederholt und es dran ist, da weite Erkenntnis zu kriegen, damit es einfach mehr in deinem Leben greift und dein Fundament in dem Bereich tiefer und stabiler ist. Und Weisheit, und da hatte ich immer nicht so richtig Klarheit drüber. Weisheit ist, dass man die Erkenntnisse, die man hat, auch anwenden kann. Dass du nicht nur etwas kapiert hast von Gott, sondern dass du auch weißt, wie das, was du kapiert hast, in dein Leben hineinfließen kann und wie du das anwenden kannst, was du im Leben hast. Und es ist eine Sache, die mir ganz oft auffällt, also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, dass wir oft viel mehr Sachen kapiert haben, als wir nachher umsetzen. Finde ich komisch, hatte früher eigentlich immer gedacht, dass es reicht, etwas zu verstehen und dass man es dann automatisch auch macht. Aber mittlerweile irgendwie sehe ich, dass ich in total vielen Bereichen Erkenntnis habe, dass ich weiß, wie Gott drauf ist, in manchen Sachen sicherlich nicht, wie Gott immer drauf ist, dass ich vieles verstanden habe vom Wort Gottes, aber dass es mir super schwer fällt, das, was ich verstanden habe, auch wirklich umzusetzen. Und so kam dann in den letzten Monaten immer mehr das andere Gebet dazu, nämlich Gott, danke für die Erkenntnis, aber ich brauche jetzt auch ein bisschen Weisheit. Ich muss verstehen, was ich damit anfangen kann. Ich muss verstehen, wie ich Menschen das rüberbringen kann, dass du sie liebst. Ich habe das tief kapiert, Gott liebt jeden Menschen, aber was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Die kann ich ja nicht einfach für mich behalten. Wie kann ich die jemanden rüberbringen? und so weiter, wie mit eigentlich allen anderen Erkenntnissen. Ich habe verstanden, Gott, dass ich nicht abhängig sein soll von Umständen, dass es mich nicht total fertig machen soll, wenn irgendetwas schief geht in meinem Leben und dass es möglich ist, trotzdem Frieden zu haben, auch wenn um mich herum alles in Trümmern liegt. Aber wie kann ich diese Erkenntnis in mein Leben reinkriegen? Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich immer zwei verschiedene Sachen sind. Ne? Wenn du weißt, dass es den Frieden gibt, der allen Verstand übersteigt, wie es im Philipperbrief, glaube ich, heißt, dann heißt das noch lange nicht, dass du diesen Frieden auch in deinem Herzen hast und dass du dann in einer Situation, wo du einen Frieden brauchst, der völlig unvernünftig ist und über alles hinausgeht, was du kapieren kannst, dann heißt das nicht, dass du in dieser Situation diesen Frieden auch hast. Und so ist es offenbar möglich, dass man Erkenntnis hat, aber die Weisheit nicht hat, um es umzusetzen. Und umgekehrt ist es auch möglich, dass man die Weisheit hat, aber es fehlt an der Erkenntnis. Und beides für sich genommen ist zwar cool, es ist super Erkenntnis zu haben und es ist super Weisheit zu haben, aber es wird erst dann richtig knallen, wenn beides zusammenkommt, wenn du weißt, was geht und wenn du auch weißt, wie es geht, wenn Erkenntnis und Weisheit zusammenkommen. Und ich habe mir überlegt, wie das in der Bibel aussieht, und ich habe so zwei biblische Gestalten gefunden, die jeweils so für das eine Extrem stehen. Also einer, der Erkenntnis hatte, aber überhaupt keine Weisheit, und tatsächlich dann auch jemand, der Weisheit hat, aber überhaupt keine Erkenntnis hatte. Und der erste, der Typ, der Erkenntnis hatte, aber keine Weisheit, ist im Alten Testament, und zwar ist das König Nebukadnezar. Und über den heißt es, das ist echt eine der abgefahrensten Geschichten überhaupt im Alten Testament, über den heißt es im Daniel 3, Vers 29, sagt er folgendes: Darum ordne ich an, jeder, der vom Gott des Schedrach, Meschach und Abednego verächtlich spricht, zu welcher Völkerschaft, Nation oder Sprache er auch gehört, der soll in Stücke gerissen und sein Haus soll in einen Misthaufen verwandelt werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf diese Weise retten kann. Also König Nebukadnezar war ein sehr cholerischer Typ und er war leicht zu begeistern. Er hatte immer so ein paar Sachen, die er total gut fand, und die wurden dann mit aller Gewalt durchgesetzt. Und wenn er etwas schlecht fand, dann hatte man richtig schlechte Karten. Und Nebukadnezar war auch, der hatte keine Entspannung in seinem Charakter. Man konnte nicht mit dem diskutieren, sondern der war also entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Und wenn er so seine Sache hatte, dann hat er die total durchgefochten und hat nicht nach rechts oder links geguckt. Also wenn du meinst, dass dein Chef auf der Arbeit cholerisch ist, dann müsstest du einfach mal unter Nebukadnezar arbeiten eine Woche. Danach kommst du dann zurück in die Firma und das kommt dir wie das Paradies vor und du möchtest nie wieder weggehen. Und ein Kapitel vorher hatte Nebukadnezar noch einen ganz anderen Trip. Und da musste jeder sich vor einem Standbild niederwerfen und das anbeten. Und drei Leute haben das nicht gemacht, nämlich drei Hebräer, drei Juden, die in dem Land gelebt haben und die diese unaussprechlichen Namen hatten, die haben das nicht gemacht. Und König Nebukadnezar ist ausgerastet und hat gesagt, okay, wir bauen einen großen Grill auf und ihr seid das Essen. Also es war ein Feuerofen in der Bibel, aber es war halt wirklich so ein Ding, das richtig geglüht hat. Und dann sind die drei da reingeworfen worden und sie sind übernatürlich errettet worden. Und als Nebukadnezar das gesehen hatte, hatte er eine Offenbarung, eine richtige Erkenntnis. Und er hat verstanden, es gibt keinen Gott, der so retten kann, wie der Gott dieser drei Leute. Ein paar seiner Leute sind, als sie diese drei Juden in den Ofen geworfen haben, gestorben, weil das so heiß war, wie schon so ein paar Meter vorher. Also man konnte den Ofen nicht anpacken, das war ein super heißer Grill. Also es war alles total übernatürlich, dass sie das überlebt haben. Und Nebukadnezar hat jetzt diese Erkenntnis, die ich total positiv finde. Nämlich er hat verstanden, dass dieser Gott Israels, dass es wirklich Gott ist. Nur er hatte keine Weisheit, irgendetwas damit anzufangen. Und es hat nicht sein Herz geändert und er hat gedacht, okay, jetzt machen wir mal irgendwie einen sanften Missionstrip und jetzt reden wir vielleicht mal mehr über das Evangelium. Er hat noch nicht mal sich überlegt, dass er vielleicht mal mehr Bibel lesen und beten könnte, sondern das Erste, was er mit seiner Erkenntnis gemacht hat, war, okay, ich erlasse ein neues Gesetz. Jeder, der diesen Gott nicht anbetet, der wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Misthaufen verwandelt, und auf diese Weise bringen wir das Christentum in mein Königreich. Das ist unweise, absolut unweise. Es ist nicht irgendwie das, wie Gott möchte, dass sein Wort sich ausbreitet. Es ist nicht, wie Gott sich vorstellt, dass sein Reich gebaut wird. Und es ist einfach, wie dass dieser Typ nur ein Erkenntnis hatte, aber er hatte keine Weisheit. Das andere Extrembeispiel ist für mich König Salomo. Salomo war der dritte König, genau, von Israel. Und als er König geworden ist, war er ein ziemlich unsicherer Typ noch. Er wusste nicht genau, ob er es schafft. Und dann heißt es folgendes, das ist 2. Chronik 1 ab Vers 7. In der Nacht erschien Gott dem Salomo und forderte ihn auf. Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortete Gott, du hast meinem Vater David große Huld erwiesen und mich an seiner Stelle zum König gemacht. So möge sich nun mein Herr und Gott dein Wort an meinem Vater David als wahr erweisen, denn du hast mich zum König gemacht über sein Volk, das zahlreich ist wie der Staub auf der Erde. Verleih mir daher Weisheit und Einsicht, damit ich weiß, wie ich mich vor diesem Volk verhalten soll. Denn wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Gott antwortete Salomo, weil dir das am Herzen liegt, weil du nicht um Reichtum, Vermögen, Ehre oder um den Tod deiner Feinde oder auch nicht um ein langes Leben gebeten hast, sondern weil du um Weisheit und Einsicht gebeten hast, um mein Volk zu regieren, zu dessen König ich dich bestellt habe, sollen dir Weisheit und Einsicht zuteil werden. Also auch Gott hat Bandwurmsätze. Also Salomo hatte eine Erkenntnis, möchte ich das mal nennen. Er hat verstanden, ich kann das Volk nicht regieren. Ich bin nicht weise genug, ich bin nicht schlau genug. Er war vermutlich auch noch recht jung. Ich habe keine Erfahrung damit und ich brauche unbedingt die Hilfe Gottes, wenn ich es schaffen soll, dieses Volk zu regieren und ein ordentlicher König zu sein. Und dann erscheint Gott ihm in der Nacht, vermute mal, dass es sich um einen Traum gehandelt hat, und gibt ihm diesen Wunsch. Und Salomo sagt, okay, bitte gib mir Weisheit, gib mir Einsicht, dass ich ein guter König sein kann. Und Gott sagt, okay. Und wenn du das dann so verfolgst, einfach mal das 2. Buch Chronik zu Ende liest, dann merkst du, dass er die Weisheit hatte. Er war für seine Weisheit bekannt, er war ein unheimlich philosophischer Typ, hat das Buch Prediger geschrieben, das philosophischste Buch überhaupt in der Bibel ist, hat sehr viel Einsichten gehabt, hat sich mit vielen Dingen beschäftigt und war sogar ein kluger Typ. Aber mit der Zeit ist ihm diese Erkenntnis abhanden gekommen, dass er unbedingt Gott braucht. Und man kann das echt merken, wie sein Charakter sich immer mehr verändert hat und je sicherer er als König geworden ist, umso weniger hatte er dieses Gefühl, dass er Gott braucht, umso mehr hat sein Herz sich auch irgendwie von Gott entfernt. Und am Ende ist er ein totaler Katastrophenkönig geworden, der dazu geführt hat, dass das Land sich gespalten hat. Ist noch nicht unter seiner Herrschaft dann richtig passiert, sondern dann erst unter seinem Sohn. Aber er hat die Fundamente dafür gelegt, weil er einfach nicht mehr diese Erkenntnis hatte, dass er von Gott abhängig ist. Er war immer noch jemand, der Weisheit hatte, aber er hatte keinen Inhalt mehr. Er war eine Form ohne Inhalt. Er hätte vieles machen können, wenn er diese Erkenntnisse sich bewahrt hätte, wenn sein Herz bei Gott geblieben wäre. Aber stattdessen hat sein Herz sich von Gott entfernt und er hat Katastrophen gemacht als König. Also beides ist möglich. Du kannst Erkenntnis haben und da richtig stark drin sein und handelst total unweise. Oder du kannst total weise sein, aber du wirst ein absolut nichtssagender Typ, wenn du keinen Inhalt hast. Und beides ist nötig. Ich glaube, dass Paulus genau deswegen auch dafür betet, dass die Gemeinde beides hat, dass jeder Christ Erkenntnis hat und die Weisheit hat, damit umzugehen. Weil wenn du nur eines hast, wird es dich nicht dahin führen, wo du hin willst. Und ich habe darüber gebetet und habe gefragt, Gott, irgendwie gibt es irgend so ein Gleichnis oder gibt es irgendeinen Vergleich, der ein bisschen moderner ist als David und Salomo und Daniel und diese ganzen alten Leute. Und ich bin wie immer an meinem See spazieren gegangen. Ist nicht mein See, aber ich nenne ihn einfach mal mein See, weil ich so oft da bin. Und habe gebetet und mir ist was eingefallen. Ich habe mir vor einer Weile ein iPod gekauft. Das war toll. Wir haben immer die gleichen Kassetten im Auto gehört. Die meisten von denen waren schon 20 Jahre teilweise alt. Manche, die neueren, waren 15 Jahre alt. Und irgendwann will man die nicht mehr wirklich hören. Also die klingen dann auch gar nicht mehr so gut. Wenn man so eine Kassette erstmal 1 Million Mal abgespielt hat, dann ist das nicht cool. Mit der Zeit rollen sich dann auch die Bänder auf. Ich weiß nicht, ob ihr noch Kassetten kennt, so die Jüngeren unter euch. Aber da hat man so Bandsalat, dann muss man den wieder reinziehen und dann reißen manchmal die Bänder und dann muss man die Kassetten auseinandernehmen. Dann klebt man die mit ein bisschen Klebeband zusammen. Und das ist auch nicht so, dass das dann die Tonqualität unbedingt verbessern würde. Und jedenfalls ist mir das total auf die Nerven gegangen und ich habe gesagt, ey, es muss irgendetwas ins Haus, was da eine Erleichterung schafft. Und habe mir dann diesen tollen iPod gekauft, wo alle unsere CDs drauf passen und das ist alles ganz klasse. Ja, jedenfalls, ich habe diesen iPod gekauft und Alex fährt nach Hause und ich natürlich sofort das Ding ausgepackt. Also wenn ich was Neues habe, dann kann ich auch nicht darauf warten, bis ich zu Hause bin, sondern da müssen schon mal gleich Batterien eingesetzt werden und ausprobiert. Und ich packe den aus, mache ihn an, drücke so ein bisschen auf diesem Ding rum, auf dieser Bedienungseinheit oder wie das heißt, und bin total enttäuscht. Ich habe so ein bisschen was machen können, aber ich habe es nicht geschafft, irgendwie in den Menüs rumzuklicken. Also ich bin irgendwie immer auf die gleichen Sachen gekommen und hatte so eine Idee, wie das Ding funktioniert, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich das ein paar Minuten gemacht und dachte, Mist, das Teil ist kaputt. War schon kurz davor, Alex zu sagen, hey, dreh doch mal um. Und da, dass ich mir das umtauschen kann. Und dann ist mir eingefallen, da ist irgendwie so ein kleines Zettelchen drin, da steht Bedienungsanleitung drauf. Das liest man als Mann nicht. Ich habe auch echt noch nie eine Bedienungsanleitung in meinem Leben gelesen und dachte jetzt, bevor ich das Teil umtausche, guck in die Bedienungsanleitung rein. Einer der demütigendsten Momente meines Lebens. Ich habe das Ding aufgeschlagen und habe natürlich wenigstens die italienische Bedienungsanleitung gelesen, damit es nicht ganz so peinlich ist. Bin damit aber auch völlig gescheitert, musste dann doch die deutsche nehmen. Und habe dann gesehen, wie man das Teil bedient, nämlich irgendwie so mit dem Finger da so auf diesem Kreis rumfahren und nach rechts und links. Und dann hat das auch geklappt, also so ein bisschen wie der DJ auf dem Plattenteller da irgendwie so hin und her geht. Und dann hat das auch geklappt irgendwie und alles war richtig tadellos und ich war total glücklich, dass ich nicht zurück zu Saturn gefahren bin und mich da zum Affen gemacht hat. Guck mal, mein iPod ist kaputt und da guckt einer nur doof an, weil er nicht kaputt ist. Und ich denke, das ist ungefähr genau das, irgendwie was Paulus hier betet und was ein Geist von Erkenntnis und Weisheit ist. Nämlich dann ist Erkenntnis irgendwie dieses coole technische Gerät, das du kaufst oder das du geschenkt kriegst. Und Weisheit ist die Bedienungsanleitung, die es dir ermöglicht, mit dem Ding irgendwas anzufangen. Und wenn du die Bedienungsanleitung nicht hast und technisch inkompetent bist, dann wirst du es nicht hinkriegen, das Teil so zu nutzen, wie du es nutzen könntest. Vielleicht kriegst du ein bisschen was damit hin, aber du wirst niemals in den vollen Genuss kommen aller Möglichkeiten, die Gott da hineingelegt hat. Oder Apple in dem Fall da hineingelegt hat. Und genauso ist es auch damit, wie du im Geistlichen, du kannst eine Erkenntnis haben, aber wenn dir die Bedienungsanleitung fehlt, wenn du die Weisheit nicht hast, um zu wissen, was du damit anfangen sollst, dann bringt es verhältnismäßig wenig. Und im Natürlichen ist es schon ärgerlich, wenn du irgendwelche technischen Geräte da hast, die schon seit Monaten für bei dir im Schrank stehen und du kannst nichts damit anfangen, weil du einfach nicht weißt, wie es geht und weil du den Anknopf nicht findest oder sonst irgendetwas. Aber im geistlichen Bereich finde ich es noch blöder. Finde ich es noch ärgerlicher. Und ich merke irgendwie, dass ich im geistlichen Bereich permanent an solche Grenzen stoße oder immer wieder Dinge habe, wo ich eigentlich weiß, Gott will das so oder so haben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es umsetzen kann. Ist gerade jetzt, wo ich mich die letzten 3 Jahre irgendwie sehr mit Heilung beschäftigt habe, ich weiß, dass Gott jeden Menschen heilen will. Bin ich total von überzeugt. Bin überzeugt davon, dass Jesus dafür gestorben ist, dass es unser Recht ist, geheilt zu werden, und wie das Gottes Hauptevangelisationsmittel eigentlich ist und wie das, was ungefähr jeden Menschen überzeugen wird, dass es ein absoluter Erweis von Gottes Gnade ist. Und trotzdem weiß ich oft nicht, wie es funktioniert. Und es macht mich total wahnsinnig. Also manchmal macht es mich echt kirre, dass ich weiß, da ist das, was Gott will und ich kriege es nicht dahin. Und deswegen ist also mittlerweile eigentlich mein Hauptgebet eigentlich nur, Gott, wie kann ich das umsetzen, was du mir gezeigt hast? Wie ist es möglich, dass der Standard, den du in deinem Wort gegeben hast, dass ich den erfülle? Was kann ich mir mit dieser Erkenntnis anfangen, die ich habe? Ich weiß, wer du bist, ich weiß, wer ich bin, nur wie kriege ich das beides zusammen und wie kriege ich das zu den Leuten, die es brauchen? Ich finde, eine der besten Auftragsbeschreibungen, die wir als Christen haben, die ist noch im Alten Testament, wo es dann heißt, du sollst ein Segen sein. Das klingt total abstrakt, ein Segen zu sein, aber im Grunde genommen heißt es etwas ganz Einfaches, nämlich, dass Gott dir und jedem anderen Christen auch sagt, du sollst einen positiven Einfluss auf Leute um dich rum haben. Das kann ganz verschieden sein. Du sollst vielleicht für Leute beten. Oder du sollst jemand sein, irgendwie mit dem man zusammen ist und nachher fühlt man sich nicht ausgelutscht, sondern aufgebaut. Oder du gibst irgendwie etwas von der Kohle, die du hast, irgendwie jemand anderem weiter. Oder du gibst einen guten Rat, weil du so viel Ahnung hast von irgendetwas. Oder du bist einfach jemand, in dessen Nähe man den Heiligen Geist spürt und deswegen ist man gerne in deiner Nähe. Aber all das kann es heißen, ein Segen zu sein. Aber die große Frage, die sich für mich damit verbindet, ist, wie kann ich denn ein Segen sein? Wie kann ich in jeder Situation meines Lebens ein Segen sein? Und in den meisten Situationen meines Lebens bin ich vollkommen ratlos an dem Punkt, muss ich ganz ehrlich mal gestehen. Es gibt Situationen, wo es mir leicht fällt, ein Segen zu sein, so in Gemeindedingen, da glaube ich irgendwie, dass ich schon irgendwie Leute voranbringe, dass ich einen positiven Einfluss habe. Aber es gibt auch immer wieder irgendwie diese Situation, wo ich weiß, dass Gott gerne was machen würde und ich habe keine Ahnung. Wenn ich, was selten vorkommt, im Zug sitze. Zum Beispiel, das ist so eine meiner Standardsituationen eigentlich. Immer wenn ich mal weit wegfahre und ich sitze irgendwie in meinem ICE, dann gucke ich immer irgendwann aus dem Fenster und frage Jesus, Herr, was kann ich jetzt hier machen? Ich weiß, dass du Leute hier drin hast, die du segnen willst. Ich weiß, dass du irgendetwas machen willst. Aber was kann ich machen? Wie kann ich diese Erkenntnis, die ich habe, umsetzen? Oder in anderen Situationen. Ich merke, dass ich manchmal zornig bin. Ich weiß manchmal gar nicht, woher das kommt irgendwie, aber es gibt so Situationen, wo ich mich echt ziemlich aufregen kann. Und ich weiß, dass das nichts ist, was in meinem Charakter Platz haben sollte und ich weiß, dass Gott es nicht optimal findet. Und ich habe eine Erkenntnis irgendwie darüber, dass in mir der Friedefürst lebt und dass ich eigentlich gelassen über jeder Situation stehe. Aber immer wieder, wenn dann irgendwie so eine Situation kommt und mir die Krawatte schwillt, dann stehe ich wieder wie Ochs vom Berg und frage Jesus, Herr, was kann ich machen, dass ich jetzt nicht sauer werde? Was kann ich machen, dass ich jetzt nicht in einer total falschen Geisteshaltung auf diese E-Mail antworte, die ich gerade bekommen habe und da dem Menschen sage, was ich wirklich von ihm und seinem Ansinnen halte? Kommt hin und wieder vor. Und das ist genau der Punkt, weißt du, wo du keine Erkenntnis mehr brauchst, weil die Erkenntnis hast du längst. Sondern wo du Weisheit brauchst, dass du diese Erkenntnis umsetzen kannst. Und Herr Bundespräsident Horst Köhler hat da etwas Tolles gesagt. Ich habe leider nicht die Quelle genau nachrecherchieren können. Also der hat das wohl in mehreren Reden gesagt, habe ich so bei Google rausgefunden. Und er sprach, wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und ich kenne den Zusammenhang, wie gesagt, nicht, aber ich muss vollkommen zustimmen und ich sage, jawohl, wir haben auch als Christen kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Oder mit Paulus gesprochen, wir haben ein Weisheitsproblem. Wir haben alle viel mehr Erkenntnis, als wir umsetzen. Wir haben viel mehr in unseren großen Köpfen als in unseren kleinen Herzen. Und wir haben viel weniger in unserem täglichen Leben als das, was eigentlich möglich wäre und was wir verstanden haben. Und ich wollte euch das gerne einfach mal mitteilen, um euch das zu sagen, dass es beides gibt und dass beides wichtig ist und dass natürlich auch beides begehrt sein will. Also Erkenntnis ist etwas, das kriegst du nicht von selber. Also in kleinen Dosen kriegst du das vielleicht von selber. Aber wenn du richtig was von Gott erleben möchtest oder erfahren willst, dann wird es nötig sein, das zu begehren. Dann wird es nötig sein, Bibel zu lesen, zu beten, Konferenzen zu besuchen, Predigten zu hören und alle diese Sachen. Und nicht einfach nur passiv zu warten, sondern zu sagen, Gott, ich will mehr. Und umgekehrt ist es mit der Weisheit genau das Gleiche, dass du irgendwann an den Punkt kommst und sagst, diese Erkenntnisse, die ich habe, die reichen mir nicht mehr, sondern ich will, dass es umgesetzt wird, ich will, dass es praktisch wird. Und dass du dann anfängst, die Weisheit zu begehren, dass Gott dir sagt, was du damit anfangen kannst. Und dass du dann nicht mehr ein theoretischer Segen bist, sondern dass du ein praktischer Segen bist. Dass Leute dir das vielleicht auch feedbacken und sagen, hey, du hast mir total geholfen in dieser oder jener Situation. Das, was du gesagt hast, das hat mich total aufgebaut. Als ich neulich bei dir war, da habe ich mich nachher besser gefühlt, obwohl wir kaum miteinander geredet haben. Oder der Rat, den du mir gegeben hast, der hat mir total geholfen, aus den Schulden rauszukommen. Oder sonst irgendetwas, dass Leute dir sagen, hey, du hast einen positiven Einfluss auf mich. Und es ist eigentlich so cool, wenn man das hört. Und es ist auch nichts, was nur evangelistisch ist. Also wir haben auch schon viel Erkenntnis darüber, wie wichtig es ist, evangelistisch zu sein und Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber es ist auch wie ein Auftrag, den wir genauso für Geschwister haben. Und für Leute in unserer Familie, für unsere Ehefrauen und Ehemänner und für unsere Kinder, dass wir auch da ein Segen sind und dass wir ihnen helfen, dass wir sie fördern, positiven Einfluss auf sie haben und sie weiterbringen. Und ich finde eigentlich, dass es total begehrenswert ist, wie dass es etwas total Schönes ist, ein Segen zu sein und dass es sich lohnt, dafür zu beten und Gott zu fragen und offen zu sein und einfach auch mal ein bisschen Sehnsucht zuzulassen und sehr dahinterher zu sein, dass zur Erkenntnis, die wir haben, auch die Weisheit noch kommt. Ja, wir werden auch gleich gerne noch dafür beten. Nach dem Lobpreis würde ich auch gerne noch für euch beten. Beim Lobpreis habe ich beide Hände voll. Während des Lobpreises haben wir Ministry auch hier. Alex ist gerade schon angesagt worden. Die steht hier gleich mit dem Beterschild vorne und wird bestimmt gerne für euch beten. Also wenn du merkst, dass du an einem dieser Punkte Mangel hast, dann komm einfach nach vorne und lass für dich beten.